Also es ist wirklich schön, mit euch wieder hier zu sein, mit euch Gottesdienst feiern zu können. Und mir ist es wirklich so gegangen, als ich so mit der heutigen Boygroup beim Gebet war. Der Bernhard, der Thomas und ich, wir haben dann festgestellt, wir vier sind für den Ablauf im Gottesdienst hier mit involviert. Und es hat mich echt gefreut, einfach wieder hier zu sein und zu denken, ja, manche Dinge, die dürfen wir nicht für selbstverständlich nehmen. Ja, vor 2 Wochen hatte ich die Fortsetzung gebracht. Es ging darum, den Herzenstausch. Und ich habe so dann die Woche darum gerungen, Jesus, oh, wir haben noch den Heilungsgottesdienst gehabt, in welche Richtung soll es denn weitergehen? Und dann habe ich echt so darum gerungen und gar nicht so viel empfangen, bis irgendwann der Impuls kam, mach da einfach weiter. Und da war ich sehr froh und dachte mir, ich muss jetzt keine große Überschrift raussuchen, kein großes neues Thema, kein Ding irgendwo mir aus dem Hut zaubern, sondern mal gehorsam an der Schriftstelle weitermachen, der ich vorm Heilungsgottesdienst gepredigt habe. Das war aus dem 1. Petrus Kapitel 1. Und so möchte ich auch da mit uns heute weitermachen. Und zwar möchte ich 1. Petrus 1, die Verse 9, 10, 11 und 12 lesen. 1. Petrus 1, die Verse 9 bis 12. Denn ihr, ich lese aus der Genfer, neuen Genfer Übersetzung, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört, es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Kurz noch, dass ihr den Zusammenhang, den Kontext wisst. Es ging darum, dass Petrus ja uns mit hineingenommen hat, dass es ja ein unvergleichliches Erbe auf uns wartet. Da geht's ja einmal drum, dieses gepriesen sei der Gott, der Vater des Herrn Jesus Christus. In seinem Erbarmen hat er durch die Auferstehung von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren, haben sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches, makelloses Erbe wird uns in Aussicht gestellt und wird euch, die ihr glauben, durch seine Macht bewahren bis ans Ende der Zeit. Und wir haben allen Grund zu freuen und zu jubeln, auch wenn es jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit, Vers 6, mit Prüfung verschiedensten Arten, wir manches erleiden müssen, aber diese Prüfungen geben Gelegenheit, unseren Glauben unter Beweis oder unter Bewährung stellen. Und vor 2 Wochen habe ich vor allem diesen Gedanken herausgearbeitet, dass die Prüfung ist nicht dieses Schlimme von um Himmels Willen, das Leben ist so schwer, sondern manch einer freut sich, wenn er entsprechend seines Studienganges tatsächlich irgendwann zur Prüfung zugelassen wird. Also dieses zur Prüfung zugelassen werden ist eigentlich schon mal eine Ernennung, eine Wertschätzung. So, wenn auch wir mit mancherlei Herausforderungen, Versuchungen, Prüfungen bedacht werden, dann ist es nicht, weil Gott uns jetzt irgendwo den Finger drauflegen und hofft, dass wir hier vielleicht fehlen, sondern die Prüfung, die Herausforderung kommen, weil er sagt, das sind jetzt Menschen, die ich für geeignet finde, dass sie diese Prüfung überhaupt, sie werden zur Prüfung zugelassen. So praktisch oder bildlich nachzuvollziehen. Und das ist eine ganz, ganz geniale Sache, wenn wir das begreifen. Prüfungen haben nichts damit zu tun, dass Jesus uns da versucht abzuschmettern, sondern es ist eine Wertschätzung. Es ist eigentlich eine Ehre, zur Prüfung zugelassen zu werden. Und so jetzt, um hier wieder nochmal anzudocken, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet. Das Ziel eures Glaubens. Es ist schwierig, wenn wir jetzt so rumfragen würden, was ist denn der Ziel deines Glaubens? Dann würden eben für den einen rauskommen, für mich ist es, dass ich vorm Gottesdienst eine halbe Stunde warten müsste, um rechtzeitig reinzukommen. Für den anderen ist es die Commerzbank Arena, das Ziel des Glaubens, da endlich mal predigen zu dürfen. Was ist das Ziel unseres Glaubens? Dann merkt man, das sind alles nur Beiwerk. Das eigentliche Ziel unseres Glaubens ist die Errettung, auf die wir zugehen. Unsere Errettung, den sicheren Hafen, den Ort in der Gemeinschaft mit Gott, von dem wir bisher nur ein Abbild haben. Das ist wie ein unklarer, undeutlicher Spiegel, haben wir schon im Blick, was da mal auf uns wartet. Rettung, Sicherheit, Schutz. Und dann heißt es in Vers 10, schon die Propheten haben geforscht und gesucht. Das Alte Testament, es ist voll von Aussagen über Hinweise über Jesus oder die auf Jesus zutreffen. Und dass es schlussendlich Gnade ist, die uns rettet und nicht eigene Leistung. Also selbst im Alten Testament wird ja auf Jesus unheimlich viel hingewiesen, was er für jemand ist, wo er geboren wird, das wissen wir, wie er gekreuzigt wird, aber auch, warum er leben und sterben muss und dass er ein schreckliches Ende einmal hat, aber dann auch eine Herrlichkeit und eine Auferstehung. Und wir denken immer wieder, wenn wir ans Alte Testament denken, ja, Altes Testament, da ist Gesetz, das ist alles so schwer und es, aber Neues Testament, da ist doch das Schöne, da ist Freiheit, feel free, gute Laune, gute Botschaft. Aber selbst im Alten Testament wird uns schon das durch Propheten verheißen. Und hier heißt es schon, die Propheten haben geforscht und gesucht. Jesaja 53, Vers 12b heißt es, tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Wir wissen mittlerweile, dass die ganze gesetzliche Struktur, die sich durch das jüdische Leben damals im Alten Testament durchgezogen hat, war eigentlich dafür da, um immer zu begreifen, wir laden so viel Schuld auf uns, die wir selber nicht wieder gut machen können. Es muss jemand dafür sterben. Und wenn du nicht dafür sterben willst, dann muss es ein anderer für dich tun, stellvertretend. Aber diese Perspektive, die ist unglaublich, die ist auch einzigartig unter der Welt der Religionen, wobei wir dann immer wieder Anwälte sind, sagen wir, es sind keine Religion, das ist ein lebendiger Glaube, aber unter der ganzen Vielfalt der Religionen gibt's diesen Aspekt, der einfach nur Vergebung stellvertretend. Ich habe eine ganze Menge an Schuldscheine und jemand kommt und sagt, kein Problem, gib sie mir, ich bezahle sie für dich, bist frei. Oder dieses Bild vom Sklaven auf dem Sklavenmarkt, der angepriesen wird, brauchst du nicht noch einen Sklave hier, der steht bei mir in der Schuld, so und so viel kostet der und einer guckt sich das an und sagt, und dem schenke ich die Freiheit, geht hin, bezahlt den kompletten Preis und sagt dir nicht so, und jetzt bist du mein Sklave, sondern du bist frei, kannst gehen, wo du willst. An so jemanden werde und würde ich mich hängen und sagen, bei dir möchte ich bleiben. Wenn du mir so viel Freiheit gibst, mag ich an deiner Hand gehen. Schon die Propheten haben geforscht und gesucht und es sind so viele Hinweise darauf. In Vers 11 heißt es denn, der Geist Christi sprach durch die Propheten. Ja, es ist Jesus selber, der durch die Propheten redet. Jesus war schon bevor er in Bethlehem geboren ist. Und auch dieser Hinweis bestätigt, dass Jesus schon immer war. Oder wie es in Philipper 2, Vers 6 bis 8 heißt, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher starb. Aber es ist der Geist Christi, der durch die Propheten damals geredet hat. Es waren die Impulse Jesus, die ausgegangen sind von den Propheten. Wenn wir Propheten hören und an das Gesetz denken, denken wir immer, es geht nur um Gericht, es geht immer um den Menschen eins über die Rübe zu braten. Aber es ist in Wirklichkeit so, dass es ein Spiegel aufstellt, Leute, wenn ihr so weiterlebt, dann zwangsläufig wird es euch schaden. Wir hatten jetzt gerade am vergangenen Donnerstag in Crossover eine ganz spannende Situation. Es ging darum, dass im Gespräch rauskam, in der Kleingruppe, ist doch eigentlich unfair, dass es an manchen Stellen heißt, wenn der den Weg des Gottes verlässt, wird es ihm schaden und seiner ganzen Nachkommenschaft. Das ist doch total unfair. Wie kann denn das sein? Und dann habe ich versucht, es einem ganz plakativen Beispiel mal nahezubringen. Ich denke, das passt auch hier in diese Situation hinein. Wie ist sowas gemeint? Angenommen, ich konnte es dann ja ganz lebhaft berichten, angenommen, ich mache einen Unfall. Und es ist so, dass durch diesen Unfall, den ich vielleicht wirklich, jetzt nicht mutwillig, aber selbst verschuldet verursacht habe, meine, nennen wir es mal, Berufsunfähigkeit daran hängt, vielleicht verliere ich das Bewusstsein, wie der König, der Prinz von Holland durch Skiunfall zu lange im Koma. Ich selbst verschuldet habe eine Regel übertreten, nicht ins Gelände zu gehen, das nicht geschützt ist. Und jetzt liege ich im Koma. Glaubt ihr, dass dies für die Kinder und die Kindeskinder folgenlos ist? Natürlich nicht. Die sind doch damit dann konfrontiert. Vielleicht jetzt in meinem Fall, wenn ich dann berufsunfähig wäre, und nicht mehr meine Familie versorgen könnte, dann hat ihr das doch Auswirkungen auf meine Kinder. Und glaubt ihr, dass es Auswirkungen auf den ihre Kinder hat? Und dass es Auswirkungen auf den ihre Kinder hat? Genauso, wenn jemand als Mörder jemand umbringt dann und ins Gefängnis kommt, dann glaubt ihr nicht, dass es für die Kinder nicht so Auswirkungen hat. Der sogenannte Fluch dieser Depression, dieses »Mein Vater war ein Mörder«, Das ist doch was, was durch die Generationen sich durchzieht. Oder wenn jemand, der vielleicht denkt, ich glaube, das Beste ist, ich scheide selber aus dem Leben, dann haben alle anderen keine Probleme mehr. Also wenn ich mit diesem Bewusstsein doch lebe, das macht doch was mit mir als Kind, wenn ich denke, mein Vater ist aus dem Leben oder meine Mutter aus dem Leben gegangen. Und selbst wenn es nicht die eigenen Kinder ist, wenn es mein Bruder wäre oder sonst wer, das eine, was ich mache, kann zum Schaden für viele sein, auch wenn ich sie damit ja gar nicht treffen will. Das ist doch ein Hammer. Das ist ein Fluch, der sich durchzieht. Und wir denken immer, das ist sowas so und so. Oder jetzt hängt da der... Natürlich kann Jesus es brechen und durchbrechen. Und wir dürfen wissen, dass dort, wo Menschen sich an uns versündigt haben, an anderen versündigt haben, dass es ja Vergebung gibt und dass auch eine Person, die vielleicht von den Eltern nicht das Positive mitbekommen haben, trotzdem geniale Eltern sein können und geniale Hirten oder Leiter. Ein Freund von mir, ist Pastor in Freiburg, Hans-Peter Zimpfer. Ich habe den kennengelernt, so einen richtig lässigen Typ, wo ich dachte, der hat ja wohl wahrscheinlich das gechillteste Leben gehabt. Tolle Eltern, die ihn cool gefordert haben, weil der mit so einer Ausstrahlung von Selbstsicherheit, von Ermutigung und von was nicht alles, da steht, der ist um die 50 rum, der hat einen durchtrainierten Körper, der wirkt wirklich, als würde er als Sunnyboy jeden Tag aus dem Fitnesscenter und Solarium kommen. Und dem sein kleines Büchlein hat mich schwer getroffen, als ich das gelesen habe. Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Berichtet, dass seine Mutter ihn geleugnet hat, weil sie und ihr Vater berufstätig waren, sie als Kellnerin, und ihr war das Wichtige als den Sohn, hat ihr Kind ins Kinderheim gesteckt, weil er eine große Sehschwäche hatte und sich niemand ihm angenommen hat, und dadurch gewalttätig war, haben sie ihn in eine Schwerstbehindertenschule gesteckt, obwohl er einfach nur eine Brille gebraucht hätte, wurde dort, ist er aufgewachsen, bis er 14, 15, 16 war, und seine Verwandtschaft wusste nicht, dass es ihn gibt. Und das ist jetzt noch gar nicht lang her, der lebt ja noch mit um die 50 rum. Und dann kommt ein Lehrer, der Christ ist, der den Kerl sieht, eigentlich sieht, wo das Problem ist, und nimmt ihn bei sich auf. Und als der Vater gestorben war, was er irgendwie mitbekommen hat, wollte er auf die Beerdigung gehen, und seine Mutter jagt ihn fort, weil es ihr peinlich war, weil die Verwandtschaft nichts von ihm weiß, sagt, du hast hier eigentlich nichts verloren. Und dieser Kerl, der eigentlich nie Geborgenheit in der Familie erleben konnte, erlebt Gottes Liebe. Es verändert sich was in ihm. Ist ein richtig toller Pastor, ein richtig toller Freund, ein Ermutiger. Und da kann Gott Flüche, die da sind, zerbrechen. Aber erstmal ist es so, dass doch die Bahn scheinbar vorgezeichnet ist, wie sich so jemand entwickelt. Also, das Alte Testament, die prophetischen Rede, ist nur dieses Spiegelaufstellen. Leute, wenn ihr da so weitergeht, dann wird es dir und auch wahrscheinlich deinen Nachkommen schaden. Und das möchte ich nicht. Aber es gibt die Perspektive, wenn du umkehrst zu mir, wenn du auf Gott vertraust, wenn du seinem Gesetz, seinen Worten und seinem und ihm nachjagst, dann kann Veränderung geschehen. Das Alte Testament ist voll von frohe Botschaft. Jesus sprach durch die Propheten. Er kündigt Leiden und auch Herrlichkeit an. Bist du bereit? Bin ich bereit, dass Jesus durch mich redet? Hab ich das schon erlebt? Oder will ich das überhaupt erleben, dass Jesus durch mich spricht? Ein Quergedanke zu, wenn ich auf Vers 10 und 11 nochmal draufblick, aus einer gewissen Entfernung. Ich lese nochmal, dann möchte ich euch den Quergedanken geben. Vers 10 und Vers 11. Schon die Propheten haben geforscht und gesucht. Das Alte Testament ist voll von Hinweisen, die auf Jesus zutreffen. Und dass es schlussendlich Gnade ist, die uns rettet und nicht eigene Leistung. Moment, ich war nicht beim Vers. Jetzt kommt er. 10 und 11. Die Rettung galt schon, dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl das Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeiten, auf was für Ereignisse er damit hinwies. Das waren die zwei Verse. Und jetzt der Quergedanke. Obwohl Jesus durch die Propheten spricht, sein Leiden und seine Herrlichkeit ankündigt, versuchen sie, die Propheten auch, herauszufinden, auf welche Zeit diese Prophetie hinweist. Und wir lesen in Vers 10 von Forschen und Suchen der Gnade. Es gibt Dinge, die der Geist Gottes den Propheten zeigt, und es gibt Dinge, die er ihnen nicht zeigt. Es ist nicht so dieses ganz einfache, so spricht der Herr, dann mache ich meine Tür auf und dann kommt der ganze von Anfang bis Ende das prophetische Wort und alle sagen, alles klar, jetzt wissen wir, was gemeint ist. Und der prophetisch Begabte weiß selber alles, was gemeint ist. Manches versteht er vielleicht selber in dem Moment ja noch gar nicht. Und es heißt hier, dass sie forschen und suchen, ja, und dass sie sich danach ausstrecken, herauszufinden, wie es denn gemeint ist. Herauszufinden, auf welche Zeit die Prophetie hinweist, und forschen und suchen. Wir kriegen es nicht auf dem Silbertablett präsentiert. Wisst ihr, was es auf einem Silbertablett gibt? Das wäre jetzt ein Quiz. Was gibt es auf einem Silbertablett? Amen, genau. Das gibt's auf einem Silbertablett. Den Kopf des Johannes. Das kriegst du serviert. Also Sünde und Tod kriegst du präsentiert. Das kannst du einfach denn so nehmen. Aber die Wahrheit, das prophetische Wort, die Erkenntnis, die dazu das Bild komplett macht, das sogenannte Puzzleteil, das dir noch fehlt, das gibt's nicht auf dem Silbertablett. Hier ist Forschen, Suchen, Abwägen und Herausfinden gefragt. Und das geht nicht ohne zwei Faktoren, die uns in unserem Christsein eigentlich ausmachen. Zwei Faktoren, das ist einmal Zeit und das andere ist Vertrauen. Wenn ich jemanden kennenlernen will, dann muss ich ja forschen, herausfinden, abwägen. Ich weiß nicht, ob ihr euch nur dran erinnern könnt, in den Zeiten des Verliebtseins, da hat man sich überlegt, womit kann ich jemand eine Freude machen, und kennst du das, dass du dich total vergriffen hast? Da sind die Männer mit einer Akkubohrmaschine heimgekommen und die Frauen fanden die überhaupt nicht toll. Und dann sagen die Männer ganz großzügig, ja, ich könnte sie ja mal mitbenutzen. Und dann zu merken, okay, das war's nicht. Ich muss was anderes rausfinden, was ihr Freude macht. Oder genauso, wo sind die entsprechenden Dinge? Das heißt, es geht ums Abwägen, es geht ums Forschen, ums Suchen, ums Beobachten und um das herauszufinden. Und das geht nicht ohne Zeit und im Blick auf Jesus auch ohne Vertrauen. Drum ist es mir auch so viel angenehmer, wenn nicht jemand zu mir kommt, der mit den Worten "So spricht der Herr" und mir irgendwas rausknallt, sondern der sagt: "David, ich habe folgenden Eindruck. Prüf's mal für dich. Ich weiß es nicht, ob's wirklich vom Herrn ist, ob's von mir ist. Aber das ist mir groß geworden. Und hier ist vielleicht das Reden Gottes. Wenn du nichts damit anfangen kannst, dann habe ich mich vertan. Wenn's von Gott ist, dann bringt es jetzt in dir etwas zur Bestätigung, was du im Herzen vielleicht schon mit dir mitträgst. Zeit und Vertrauen. Hier sind wir genau da, wo uns Jesus haben will, wenn wir Zeit und Vertrauen investieren. Die Propheten haben uns das vorgemacht. Das soll uns so echt Mut machen. Die Propheten waren nicht die großen Cracks, die dann da gesagt haben, wir denken immer so einen Prophetenmantel. Und ich denke, dass diese Auftritte waren da. Aber das waren zum Teil auch echt wenige Auftritte. Und die Zeitspanne von, was sie aber durchlebt haben, in der Schrift geforscht haben, im Miteinander, das waren dann die intensive Zeiten, wo sie gemerkt haben: Gott, ist es wirklich von dir? Möchtest du, dass ich sage? Kann das überhaupt sein? Stimmt's überein mit dem, was andere Propheten, von denen ich davon ausgehe, dass sie deine Verkündiger sind, dass es übereinstimmt mit, was Mose sagt? Kann's denn reinpassen? Und hier sind wir, wo Jesus uns haben will, wenn wir Zeit und Vertrauen investieren. Zeit und Vertrauen investieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne so Phasen, da tue ich mir unheimlich schwer mit regelmäßig Bibel lesen. Gut, ich habe ja ein Alibi, ich muss ab und zu Bibel lesen. Und doch ist es so, kennt ihr das, dass man sagt: Oh, das fällt mir so schwer, ich krieg's in meinem Tagesablauf gar nicht unter. Also die Tageslosung, die schaffe ich schon nicht regelmäßig, aber jetzt da wirklich mal in die Bibel reinzuschauen, Querverweise zu lesen, nochmal von der anderen Seite das angehen. Und dann, wir haben ja so viel Ablenkung. Wie hat mich mal eine, die ich per Facebook angeschrieben habe: Hey, wie sieht's aus, bräuchtest mal Zeit, wollen wir mal miteinander reden? Und dann schrieb sie mir gleich in Facebook zurück: Wenn ich mal Zeit habe. Dann dachte ich: Alles klar, keine Zeit, aber 2-3 Stunden in Facebook, also für alle, die das nicht kennen, so ein soziales Netzwerk im Computer, so im Internet. Es ist, Lasso, ist keine Sünde, nicht drin zu sein, oder? Okay, also man muss nicht in Facebook sein. Ich will jetzt hier mit aller Deutlichkeit sagen, ich habe keine Werbung für Facebook gemacht. Ich weiß selber nicht, wie lange ich da noch drin bin, weil ich die Zeit als zu kostbar ansehe. Aber dann gibt's zwei andere Dinge. Diese obligatorische Nachrichten, die ich mir dann doch angucke. Oder was uns manchmal, und dann schaut mal, ich bin ja immer erstaunt, ich bin ja ein leidenschaftlicher heute schon Nachgucker gewesen. Und irgendwann dachte ich mir, wie krass, dass es doch 30 Minuten sind. Die ganze Nachricht. Ich brauche das irgendwie kompakter. Vielleicht muss ich doch die 20 Uhr Nachrichten angucken. Hast in 15 Minuten fast die gleiche Information, nur nicht so ausführlich. Aber das reicht doch vielleicht für mich, der ja eh in Politik nicht drin ist, auch um zu wissen, wer der neue Bundespräsident wird und wie die Wetter und die Fußballergebnisse sind. Zeit und Vertrauen investieren. Jesus möchte uns dahin bringen, dass wir Zeit und Vertrauen in ihn, in sein Wort, in die Gemeinschaft mit Geschwister, in das Leben aus dem Heiligen Geist hinein, dass wir da Zeit investieren. Vers 12 heißt es: Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagungen nicht für ihre Zeit bestimmt waren. Das heißt, die Propheten sind an den Punkt gekommen, bei all dem Abwägen, bei all der Perspektive, bei all dem Hören, bei dem Lesen des Wortes: Es ist noch nicht die Zeit. Es ist es jetzt noch nicht, wussten die Propheten, so steht es in Vers 12. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Ja, es ist häufig so, wenn Gott uns etwas zeigt, wir ein Bild oder ein Eindruck oder eine Prophetie bekommen, dass es sich noch eine Weile hinzieht und uns für das Durchhalten und Ausharren notwendig ist. Deswegen, ich kann mich erinnern, dass ich schon mit 14, 15 zum einen in mir selber den Wunsch verspürt habe, Gott, ich mag dir mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Zeit, aber erstmal nicht in den vollzeitlichen Dienst gerufen wurde. Dann war ich in Amerika mit nach der Jüngerschaftsschule. Ich hatte echt auch wieder in die Richtung prophetische Worte gehört, dass es gehen soll. Und dann dachte mir, ja Gott, jetzt hast du es gesagt, uns passiert nichts. Ja, die prophetischen Worte sind manchmal dafür da, dass wir es behalten und selbst wenn sich das über eine Zeit lang anders entwickelt, hinzieht. Und bei mir war es ja dann so, unser Leben mit Dani, das lief ja dann in so geordnete Bahnen auf einmal, einen ganz normalen, geregelten Job, Kind unterwegs, beziehungsweise das war ja dann da. Eigentlich war schon alles wie vorgeplant und aus dem Nichts heraus beruft Gott uns zu Heaven's Gates. Ohne Bewerbungsgespräch, ohne dass wir permanent Gott auf der Tasche gelegen sind, auf der Pelle waren so, und jetzt weiß es, die Prophetie war doch, die war da für nix, hat sich 10, 15 Jahre nicht hin, nee. Wenn die Prophetie da ist, dürfen wir es wie Maria halten. Und von ihr hieß es, als sie gesagt bekommen hat, was bei der Erscheinung des Engels, sie behielt's in ihrem Herzen verwahrt. Festhalten an dem, selbst wenn wir sagen, das ist mir doch jetzt eine Nummer zu groß, oder wieso ich, gibt's doch geeignetere. Das könnte ich auch sagen, da gibt's doch geeignetere. Und genau das, Vers 12b, und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Wir haben etwas so Einzigartiges erfahren, dass sogar die Engel mehr darüber wissen möchten. Also das finde ich einen unglaublichen Ausspruch. Ich dachte immer, die sind schon die vollen Mitwisser. Die wissen schon echt Bescheid, die Engel. Nee, wissen sie nicht. Und wisst ihr was? Der Teufel weiß es auch nicht. Der weiß auch nicht alles. Und das macht ihn ganz verrückt, dass er nicht alles weiß. Und wenn sogar die Engel... Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Was für ein Hammer, was für eine einzigartige Botschaft. Der Heilige Geist ist uns vom Himmel gesandt. Um was? Dass wir ein gutes Gefühl haben. Dass wir umfallen, wenn die entsprechend gesalbte Person uns da aufheizt. Die ist dafür da, dass wir so dieses Wow, ist das nicht? Dafür ist uns der Heilige Geist gegeben. Amen. Genau, der Heilige Geist ist uns vom Himmel gesandt, um dich und mich auszurüsten, das Evangelium denen weiterzugeben, die es noch nicht gehört haben. Oh, das ist uns doch eine Ermutigung. Wir wurden manchmal über die letzten Jahre, Jahrzehnte als Pfingstgemeinde in so eine charismatische Ecke gesteckt, wo es eigentlich nur darum, dass wir selber versucht haben, vielleicht von einer Eventkonferenz zur anderen möglichst viel Erfahrung mit dem Heiligen Geist zu machen. Aber wisst ihr was? Das läuft sich, beziehungsweise hat sich dann irgendwann mal totgelaufen. Und jetzt mag ich euch das an einem ganz praktischen Beispiel erklären. Stell dir vor, du bist ein Auto. Ihr wisst, ich habe ein ganz schön autolastiges Trauma. Stell dir vor, du bist ein Auto. Was ist der Auftrag eines Autos? Fahren, Menschen von A nach B zu bringen, entsprechend Schutz geben und, aber da will ich nicht mehr drauf eingehen, von A nach B. Gott beruft dich vielleicht, ein Auto zu sein. Und was passiert mit einem Auto? Damit das fährt, muss was passieren? Da muss erstmal Spirit rein. Sprit rein. Jetzt ist es so, da könntest hier nach Babenhausen auf die Tankstelle fahren. Du kannst dich füllen lassen mit der Kraft, die dir Energie gibt, für 4, 5, 6 oder mancher Diesel 1000 Kilometer zu fahren. Und du gehst, lass dich erfüllen mit dem Sprit, gehst nach Hause, parkst das Auto nach nächsten Sonntag. Oh, es ist ja Gottesdienst. Ich gehe mal wieder zur Tankstelle und fülle nach. Und wisst ihr, was passiert? Bitte? Nee, das passiert ja nicht. Habt ihr schon mal erlebt? Mir ist es noch nie passiert, dass der Tank übergelaufen ist. Sondern ich setz an und es kommt ein bisschen was und hört schon wieder auf. Und dann denke ich so bei mir, Gott scheint mir irgendwie echt nicht viel geben zu wollen. Hat schon aufgehört. Ich fahre mal wieder eine größere Runde, genieße es, schön Busch zu sein und was weiß ich, gehe mal ins Kino nach Darmstadt, gehe wieder in die, an die Tankstelle und will tanken, auftanken und was passiert? Wieder nur ein paar Tropfen Spirit. Und dann irgendwann läuft sich das für mich tot und ich denke mir, und ich denke mir dann irgendwann, vielleicht nach dem 10., 15. Mal, wie soll ich mit diesem wenigen Sprit, den ich jedes Mal, wenn ich an die Zapfsäule komme, solche großen Aufgaben stemmen, Menschen von A nach B zu bringen. Das schaffe ich doch unmöglich, weil die Erfahrung sagt mir doch, dass du brauchst ja auf 100 Kilometer mindestens 6, 8 oder 10 Liter. Und was ich da krieg beim Auftanken, das ist ja gerade mal, was weiß ich, 3, 4 Liter. Ich fühle mich da nicht dem gewachsen. Und dann geht man irgendwann zurück und sagt sich, na ja, so war das vielleicht auch nicht gemeint mit dem Heiligen Geist. Anstatt, dass wir mal uns auf die Piste gemacht hätten, zu sagen, so, wofür war ich nochmal da? Dann probiere ich das doch mal aus, dann lasse ich doch mal das Vertrauen auf Gott wirken und geh mal in die Richtung, in die ich doch Berufung empfinde. Und erst dann, wenn ich merke, so, jetzt fühlt sich da wirklich so leer, wie Tank ist leer, jetzt gehe ich zu Jesus und lass mich neu auftanken. Und dann ist doch für uns als Nachfolger nicht das bedrohlich zu denken, ich komme zu Jesus, fühlt sich schon irgendwie gut an, aber so ein Gottesdienst fühlt sich an, als hätte ich nur jetzt 2, 3 Liter nachgetankt. Aber nicht dieses, ja, ich weiß, die Berufung ist und der Heilige Geist ist nicht dafür da, dass wir das einen emotionalen Höhenflug mit, was weiß ich, für Sichtbaren. Das darf da als Begleiterscheinung dabei sein. Also tanken darf da auch eine schöne Sache sein. Also fühlt sich jetzt für unseren Geldbeutel nicht so toll an, aber so dieses, trotzdem dieses Auftanken, dieses Kraftschöpfen, das darf doch ein tolles Gefühl sein. Da habe ich nichts dagegen. Ich möchte es mir auch gern bequem machen, wenn ich aufgetankt werde. Aber das geht ja nicht darum, wie, sondern dass du aufgetankt bist, um für das, wo, wie es in der Schrift heißt, den Heiligen Geist, es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren. Ich bete und möchte, dass ich dafür ausgerüstet bin. Und ich bete und sehe mir nach, dass du ausgerüstet bist, dass Menschen dieses Evangelium empfangen. Natürlich können wir immer sagen, das ist nicht meine Sache, dafür haben wir einen Pastor angestellt, das ist nicht meine Sache, dafür sind die Ältesten da, das ist nicht meine Sache, das müssen andere machen, da holen wir uns jemand von außerhalb. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott in dich und mich etwas hineinlegen kann, an nicht nur am Wollen, sondern auch am Vollbringen. Der Heilige Geist ist uns gesandt, um uns auszurüsten. Soweit für heute das Wort Gottes. Ich habe dann doch eine Überschrift ja gewählt, musste das Dokument irgendwie abspeichern. Und dann habe ich Datum. Nee, ich hab denn, euch ist die Gewissheit geschenkt für die Predigtnamen. Euch ist die Gewissheit geschenkt. Und wenn ich weiß, es funktioniert, und wenn ich weiß, dass Jesus Menschenleben verändern kann, wie wir es schon gesagt haben, aus einem Minus ein Plus machen kann, auf krummen Linien gerade schreiben kann, wenn ich weiß, dass es funktioniert, dass wenn wir beten, Menschen geheilt werden, wenn ich weiß, dass Jesus sich danach sehnt, dass wir Zeit und Vertrauen in ihn hineinstecken, dann ist es doch das beste Beispiel, das für Menschen ansteckendes Christsein ist. Nicht, weil wir alle Antworten haben. Die haben wir nicht. Ich habe nur genügend Fragen. Aber weil wir doch die Veränderung in uns spüren, hey, es ist was anders. Seit ich Christ bin, läuft bei mir was anders. Ich weiß mir getragen, selbst wenn ich durch schwere Zeiten gehe, selbst wenn Dinge so laufen, wo ich denke, um Himmels willen, das hätte ich mir doch lieber erspart. Und trotzdem die führende Hand Gottes zu wissen. Halleluja. Amen. Ich möchte nur das Ganze, den Sack zubinden dass wir eine kleine Gebetszeit haben. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ich danke dir echt, dass du uns durch dein Wort das aufschließt, was wir wissen müssen. Und dass du uns im Einklang auch mit deinem Wort prophetisch dienst, sowohl schon in der Bibel viel Prophetie. Da ist manche, die sich erfüllt hat, und manche, wo wir wissen, dass sie sich erfüllen wird, weil dein Wort gewiss ist. Und wir auch schon im Beispiel sehen, wie klar und gründlich du Dinge vorhergesagt hast, die auch schon eingetroffen sind. Jesus, ich bete echt, dass wir eine Sehnsucht danach bekommen, dir Vertrauen und Zeit zu schenken. Dass wir unsere Zeit nicht vergeuden mit Nutzlosem, sondern dass wir unsere Zeit mit dir verbringen. Mit Menschen, die dir wichtig sind, im Austausch miteinander über dich, im Interesse, in großem Interesse am anderen und dadurch auch uns selber besser kennenzulernen. Ja, dein Appell war, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Und das ist die zentrale Botschaft für heute Morgen. Und ich bete dich, dass in unsere Herzen hinein etwas bewirkt an Sehnsucht. Ja, dass wir auch die Erfüllung und die Erfahrung im Heiligen Geist nicht als nur eine spirituelle Erfahrung ersehnen, um ein tolles Gefühl zu haben, sondern dass es uns zurüstet und ausrüstet im ganz normalen Alltag, deinen Willen zu tun. Vorbereitet oder bereit sind, Menschen von dem zu berichten, was wir als Führung Gottes erleben, was wir an Gewissheit Gottes erleben, was wir an Nähe Gottes erleben. Und so, Jesus, bete jetzt echt, dass auch der Gottesdienst heute für jeden von uns zum Gewinn ist, weil wir mit mehr von dir rechnen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.